Liebe Freunde, ich sage mit der Hoffnung. Wir wären nicht Menschen, wenn wir nicht Hoffnung hätten. Unser großer Landsmann Friedrich von Schiller hat ein schönes Gedicht geschaffen, in dem es heißt, von uns Menschen noch am Grabe pflanzt er die Hoffnung auf. Die Hoffnung ist kein leerer Wahn, erzeugt im Gehirne des Toren. Im Herzen kündigt es laut sich an, wir sind zu Besserem geboren. Im Herzen. Das haben sie gedacht, 1914, als der deutsche Vormarsch durch Belgien ging, mit Mann und Ross und Wagen hat sie daher geschlagen. Jetzt sind wir Deutschen das Herrenvolk. Und als die Fackelzüge 1933 am 31. Januar durch Berlin zogen, da kündigte es laut sich im Herzen an bei Millionen von Deutschen. Jetzt wird's wieder anders nach Weltwirtschaftskrise und nach Arbeitslosigkeit. Und als drüben im Osten unseres Vaterlandes der Spruch aufkam, wir sind ein Volk, was war da für eine Hoffnung im Herzen? Jetzt kommt die Zeit der Freiheit und der D-Mark und der Arbeit. Und heute ist die Krise drüber gekommen. Als Seelsorger bekommt man viel von dem mit, womit Menschen sich Hoffnungen machen. Mich hat es immer gerührt, wenn Brautpaare kamen. Ist ja gar nicht mehr selbstverständlich, dass junge Paare heiraten wollen, dass sie auch noch kirchlich sich trauen lassen wollen. Und wenn sie dann gesagt haben, Herr Pfarrer, Sie machen es schon recht, ja, welches Lied nehmen wir? Ah, oh, das suchen Sie schon selber aus. Nein, nein, das suchen wir miteinander. Und der Trautext, da, Sie suchen schon noch ein. Nein, wir suchen. Und ich habe so ein schönes Büchle, wo alle schönen Worte von Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, Gott schuf ihn als Mann und Frau, bis hin zur Offenbarung alles steht. Das schöne Spruch, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und ich habe gesagt, wenn ein Spruch passt, dann schauen sie sich ins treue Auge und sagen, das wär's. Alle schöne Sprüche, befiehl dem Herrn deine Wege. Dann wusste ich schon, es läuft zielstrebig auf Kolosser 4. Seid miteinander herzlich, freundlich und vergebet einander, so wie Christus euch vergeben hat. Das ist's. Ich habe Hunderte wahrscheinlich von Traupredigten über diesen Vers gehalten. Es hat mich bewegt, dass Brautpaare so anfangen wollen. So ist eigentlich gedacht, dass wir miteinander freundlich, herzlich sind und vergeben können. Und nach ein paar Jahren stehen sie vor dem Scheidungsrichter, weil sie nicht mehr vergeben können. Im Herzen war die Hoffnung, wir schaffen's miteinander. Wenn's jemand schafft, dann wir beide. Aber es hat nicht ausgereicht, dass das im Herzen sich angekündigt hat. Wir haben in der Kirche, in den Sozialstationen, Diakoniestationen, diakonischen Bezirksstellen unheimlich viel zu tun mit Entschuldungsmaßnahmen. Familien, die sich weit über die Ohren verschuldet haben. Ja, Pfarrer Münd meint, mir schaffet's. Meine Frau verdient und wir sind doch sparsam. Es muss doch möglich sein. Und jetzt ist ganz schwierig, einen Entschuldungsplan aufzustellen. Im Herzen hat sich's laut angekündigt. Wir schaffen's. Aber liebe Freunde, es genügt nicht, was unser Herz sagt. Genügt nicht. Überhaupt dürfen wir bei Sachen der Hoffnung nicht zu sehr von uns Menschen ausdenken. Das ist zwar kreatürlich, das ist normal, das ist menschlich, dass wir von uns Menschen ausdenken. Wenn es um Hoffnung geht, um Zukunft. Also hoffentlich bin ich noch in 10 Jahren einigermaßen so knusprig wie heute. Hoffentlich kriegt's der Onkel Doktor fertig, dass er mich wieder voll auf die Beine bringt. Mich. Und hoffentlich sterb ich vor meiner Frau, denn das wäre furchtbar, gell? Wenn ich an ihrem Grab stehen müsste. Ich denke immer von mir aus, wenn es um Hoffnung geht. Wir denken von uns Menschen aus, es muss doch einmal alles das Böse, das in dieser Welt geschehen ist, bestraft werden. Und muss doch alles Gute mal belohnt werden, wenn wir an Hoffnung denken. Da unser Nachbar, der nie seinen Garten gemäht hat und der ganze Löwenzahnsamen ist zu uns hereingekommen, es muss doch irgendwann mal dem heimgezahlt werden. Und all das Gute, was ich den bösen Nachbarskinder getan habe, dass ich ab und zu Schokolädle gegeben habe, ich jetzt überzogen gesagt, muss doch mal belohnt werden, nicht? Wir denken immer von uns aus. Was uns wehgetan hat, muss bestraft werden. Wo wir uns gut fühlen, muss doch mal belohnt werden. Und wir lesen heute in einem Abschnitt, in dem das Wort Ordnung vorkommt. Das hören viele Deutsche heute nicht gerne. Wenn der Innenminister Kanter von Ordnung spricht, dann heißt es sofort in der Zeitung Law and Order. Das ist harte Polizeimaßnahme. Ordnung ist was Schönes. Wenn ich weiß, dass bei meiner Frau um 12:30 Essen auf dem Tisch steht, das ist, wo ich sagen muss, wo sie heute 13:45 oder schon um 11:30 ist, also Ordnung ist schön. Viel der Not unserer Familien kommt daher, dass Kinder nicht von Jugend auf eine Ordnung haben. Die Erzieherinnen und Lehrerinnen und Lehrer machen sich kaputt, auch die Jugendgruppenleiter, weil Kinder schon von Jugend auf heute nicht mehr an Ordnung gewohnt sind. Also Ordnung ist an für sich was Schönes. Gott jedenfalls ist für Ordnung. Der sagt nicht, dieses Jahr machen wir statt im Frühjahr der Herbst und statt im Winter der Sommer. Aber wenn wir manchmal meinen, der Winter ist zu warm, es kommt noch schon noch auch in Freudenstadt recht kalt. Gell? Also Gott bleibt in der Ordnung. Und er lässt die Sonne aufgehen und wieder untergehen. Manche sagen lieber wegen ihrem Weltbild, die Sonne rollt oder unsere Erde rollt der Sonne entgegen, aber in meinem Kalender steht immer noch Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, nicht? Also es gibt eine gewisse Ordnung, kann man ganz genau berechnen, in der Schöpfung Gottes. Und zur Ordnung dieser Welt gehört, und das ist der Beitrag der Christen, dass wir helfen, dass Menschen wieder von der Ordnung Gottes ausdenken. Sonst, wenn die Ehe verkracht, wenn die Schulden ansteigen, sagen sie, wo ist denn der liebe Gott? Warum hilft er nicht? Gott fragt mal zuerst, was ist meine Ordnung? Ist dir meine Ordnung wichtig? 10 Gebote, Bergpredigt. Gott gibt uns eine gewisse Ordnung. Und wenn wir uns von dieser Hausordnung abmelden, dürfen wir uns nachher nicht beim lieben Gott beklagen, dass nicht mehr stimmt. Ordnung. Und jetzt entschuldigen Sie, wenn ich einen langen Marsch mache. Ich möchte Ihnen einen Geschmack geben. Sie fast glüstig machen. Verstehen Sie? Wenn Norddeutsche da sind, müssen die Schwaben Ihnen übersetzen. Nicht? Die Wirklichkeit Gottes. Keine Weltanschauung. Die Menschen haben Weltanschauung, dass die Welt deuten. Gott hat uns in seinem Wort wissen lassen, wie der große Plan mit dieser Welt aussieht. Dass Gott die Welt vollkommen geschaffen hat. Und manchmal ist auch noch erkennbar, der Herr Jesus hat gesagt, seht die Vögel unter dem Himmel, die Lilien auf dem Felde. Seht den schönen Herbstwald. Gott hat die Welt vollkommen geschaffen und den Menschen sehr gut. Und schon ein paar Seiten später steht auf der Bibel, das, was der Mensch denkt, plant, wonach er sich sehnt, ist böse. Das Dichten und Trachten des Bösen, Menschen ist böse von Jugend auf. Kein, die Sünde lauert vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. du aber herrsche über sie, können vor Lachen ich erschrecke manchmal drüber, wenn der Zorn in mir aufsteigt. Warum kann ich ihn nicht beherrschen? Meine Emotion. Warum kann ich meine Ungeduld nicht beherrschen? Wenn ich meine, ich bin noch ganz ruhig, gell? Sagt meine Freundin, deine Augen kribbeln schon. Warum kann ich es nicht beherrschen? Warum beherrscht mich das Geld? Wir meinen, wir hätten Geld, aber dabei hat das Geld uns. Vielleicht weiß ich nicht exakt, wie viel auf meinem Girokonto ist, aber ich weiß, dass ich eins habe und regt mich auf, dass die Banken im Augenblick so wenig Zinsen zahlen. Das Geld hat mich. Ich herrsche doch nicht über das Geld, sondern das Geld herrscht über mich. Die Sünde lauert vor der Tür, herrscht doch. Und jetzt hätte Gott sagen können, naja, das ist daneben gegangen, dieser Versuch mit den Menschen. Lass sie. Er hat uns auch große Freiheit gelassen und viel von dem, wo wir heute sind mit unserer Welt, kommt von daher, dass Gott, Paulus sagt, Römer 1, dahin gegeben hat. Macht doch, was ihr wollt. Ich strafe euch nicht. Es lohnt sich nicht zu strafen, ihr ändert euch nicht. Man kann den Menschen nicht ändern. Aber Gott hat in diese dahingegebene Welt seine Segensträger geschickt. Und jetzt, manche Leute sagen, warum erzählt die Bibel Geschichten? Weil es die erregende Geschichte Gottes ist, dass er in unsere verlorene Welt Segensträger geschickt hat. Den Abraham, die Sarah und den Josef. Isaac, die Miriam und den Aaron, den Jesaja und die Deborah und den Hiskia, Propheten und Fürbitter und Vorbilder. Um die Welt verlockend zu machen, es wäre doch schön, mit Gott zu leben. Und was ist passiert? Selbst in dem Volk, das Gott sich eigentlich als sein Volk erwählt hat, dass all die Propheten und Fürbitter wie absorbiert wurden, auf die Seite gestellt wurden, dass man sie verachtet hat. Lesen Sie mal die Klage des Jeremia. Jedermann stellt mich auf die Seite. Ich verfluch den Tag meiner Geburt. Wozu bin ich überhaupt da? Er war zum Segensträger berufen und allein gelassen. Es gibt eine Macht des Bösen mitten in der Kirche. Lassen wir mitten so sagen, das ganze Alte Testament sagt, mitten im Volk Israel, mitten im Gottesvolk. Und warum sollten wir sagen, in der Kirche gibt es das nicht? Es gibt eine Macht des Bösen mitten in dem Volk, das eigentlich Gott gehören soll. Verstehen Sie, deshalb hat der Herr Jesus uns gelehrt, bewahr uns vor der Versuchung und erlöse uns vom Bösen. Und da ist nicht das Böse gemeint, sondern der Böse, denn dein ist doch das Reich. Lieber Gott, hilf doch, dass ich nicht hineingezogen werde in die Versuchung. In diese Welt, in der der Fürst dieser Welt, so hat Jesus den Teufel bezeichnet, den Fürsten der Welt. Es kommt der Fürst dieser Welt. Für mich hat er keine Macht. Aber Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Dass du nicht überwältigt wirst. Glauben Sie, Sie hätten das Gebet Jesu nicht nötig? Dass der Teufel sie nicht herumbekommt? Der Teufel möchte dich aussichten, gerade weil du Weizen bist, die Spreu hat er sowieso schon. Gerade weil du christlich bist, weil du etwas vom Glauben hältst, von Gott hältst, möchte ich der Teufel heraussieben. Deshalb dieses Gebet, erlöse uns vom Bösen. Aber nun hat Gott, wir sind bei der Geschichte der göttlichen Ordnung, nach all dieser Geschichte der Segensträger, die abgeblockt wurden, absorbiert wurden, hineingezogen wurde, Salomo, von Gott erwählt, dass er den Tempel Gottes baut, kommt in dumme Frauengeschichten und betet Götzen an. Einer, der Gott um Weisheit und um ein gehorsames Herz gebeten hat. Sie wissen nicht, wie furchtbar die Versuchung ist. Wir verharmlosen da, ich möchte nicht euch Angst machen, wäre die Zeit zu schade. Aber Sie müssen die Realität wissen, die ganze Bibel beschreibt unsere Welt, auch schöne Freudenstadt, als ein Kampffeld, schlimmer als das Kampffeld von Verdun oder Stalingrad, zwischen Gott und Teufel. Der Teufel versucht herumzukriegen. Er hat sogar versucht, den Herrn Jesus herumzukriegen. Das Erste, was von Jesus berichtet, ist Matthäus-Evangelium, dass der Teufel gesagt hat, komm, du kannst nur die Welt gestalten, musst bloß vor mir niederfallen. Ja, schön, dann gibt es keine Kriege mehr, wenn du die Welt gestaltest, dann gibt es keinen Hunger mehr, bitte. Aber es wäre ein Reich von des Teufels Gnaden gewesen. Bis hin zum Kreuz, als der Teufel versucht hat, Jesus durchs Leiden herumzukriegen. Das Leiden ist oft die schlimmste Versuchung. Es kommt der Fürst dieser Welt, aber er hat keine Macht über mich, Vater. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Der ganze Kampf Jesu, das ganze Ringen in seinen Erdentagen war ein Ringen mit den dämonischen Mächten. Die Frage, ob es neben diesen starken Mächten den Stärkeren gibt, Jesus. Der Teufel hat nochmal versucht, diesen Jesus abzustoßen. Sehen Sie, wenn bei einem Menschen beide Niere versagen, versucht der Operateur durch eine Organverpflanzung eine gesunde Niere einzupflanzen. Dann passiert oft das Furchtbare, dass der Körper diese gesunde und gesundmachende Niere abstößt als Fremdgewebe. Daran denke ich immer, wenn ich vom Leiden Jesu höre. Gott hat ihn in unsere gottlose Welt hineingegeben als ein gesundes und gesundmachendes Organ. Und die Welt, Römer, Juden, fromme Pharisäer, Gottlose, haben ihn abgestoßen. Wir wollen ihn nicht haben. Und was ist jetzt die Ordnung Gottes? Er hätte sagen können, jetzt ist endgültig aus. Ich habe Segensträger hineingegeben, ich habe zuletzt meinen Sohn hineingegeben. Und jetzt beginnt die Zukunft unserer Welt. Sie hat mit Jesus begonnen. Ich bitte, dass wir mal lesen, 1. Korinther 15, ab Vers 19. Entschuldigen Sie, wenn ich dazwischendrin ein bisschen kommentiere. Ab Vers 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus? Wenn man krank wird, lieber Heiland, hilf geschwind. Wenn man Prüfung macht, betet für mich zu Gott, dass ich es bestehe. Und dann gleichen wir jenem Studenten, der nach bestandener Prüfung heimtelegrafiert hat, Gebet einstellen, Prüfung bestanden, nicht? Hoffen wir bloß hier gelegentlich auf Jesus, dann sind wir die Elendesten und Menschen. Wenn wir nicht in eine ganz große, neue Ordnung Gottes hineingestellt werden, in einen umfassenden Plan. Nun aber ist Christus, ich lese weiter bei Vers 20, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling, als Prototyp unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Damit wir nicht sagen, was soll der eine Jesus? Entschuldigung, die Weltgeschichte hat mit dem einen angefangen, mit dem Adam, manche sagen mir Neandertaler, das ist mir egal, mit einem Menschen hat Gott angefangen. Und seitdem ist das Geschick der Mensch, dass wir sagen, es bleibt beim alten Adam, nicht so entschuldigend, ich bin auch nicht anders. Manchmal bleibt es auch bei der alten Eva, aber meistens beim alten Adam. Und so hat die neue Ordnung Gottes mit diesem Jesus begonnen. Durch einen Menschen ist der Tod gekommen, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Aber ein jeder in seiner Ordnung. Jetzt kommt das Wort mit der Ordnung. Tagma, fast militärisches Wort. Kompanie aufstellen, nicht? Als Erstling Christus, als Vorausabteilung, danach, wenn er kommen wird, wenn er wiederkommen wird, die, die Christus angehören, danach das Ende, man kann auch sagen, der Rest, das Übrige, die Vollendung, das Ziel, nämlich wenn Jesus das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat, denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Also, manche können sagen, das ist aber arg militärische Sprache, Entschuldigung, kriegerische Sprache. Unterwerfung, Macht, Gewalt, Herrschaft, vernichten, Feinde unter Füßen lege. Ja, ja. Weil der Apostel Paulus, das ist auch im Vers 25 klar, den Psalm 110 zitiert. Das ist der Psalm, der am häufigsten im Neuen Testament zitiert wird. Das alttestamentliche Wort, das am häufigsten im Neuen Testament zitiert wird. Setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Du musst herrschen unter den Feinden. Ich habe dich gesetzt zum Priester ewiglich. Suchet, was droben ist, da Christus ist sitzend zur Rechten Gottes. Noch viel wichtiger, beim Prozess Jesu. Bist du Christus? Bist du der Messias? Von nun an werdet ihr mich sitzen sehen zur Rechten Gottes. Deshalb haben die Apostel des Neuen Testaments, die Evangelisten, dies Wort zitiert. Das hat unser Herr Jesus noch im Angesicht seiner Feinde gesagt. Nicht bloß ich werde auferstehen, sondern ich werde dort sein, wo Gott regiert. Ich nehme jetzt die Zügel der Weltgeschichte in meine Hand. Die ganze Auferstehung hat diesen Sinn, jetzt regiert Jesus. Dummes Beispiel, und trotzdem wird es vielleicht anschaulich. Wir waren auf einer wunderbaren Mittelmeerkreuzfahrt und der britische Hafenlotse kam uns entgegengefahren vor Gibraltar und hat uns hineingeschleust in das Hafenbecken von Gibraltar. Und das Schiff fuhr, ein Schiff kann man ja nicht bremsen. Das fuhr und da vorne hat das Hafenbecken aufgehört. Da war bloß nur die Mauer. Und der italienische Kapitän stand daneben und hat gesehen, was der Lotse für einen Blödsinn macht. Und dann, ich freue mich immer noch, mich dran zu erinnern, dass er gesagt hat, basta! Und hat den Lotsen weggeschoben und hat selber das Steuerrad in die Hand genommen. Und dann hat das Anlegemanöver geklappt. Mit der Auferstehung Jesu hat Gott in unsere durcheinander geratene Weltgeschichte gesagt, basta, jetzt ist aber genug. Jetzt übernehme ich das Kommando. Nicht bloß, dass Jesus wieder zum Leben gekommen ist, sondern er sitzt auf dem Thronsitz Gottes, sitzend zur Rechten Gottes. Ja, aber man merke doch gar nicht arg viel davor, dass Jesus regiert. Es ist so viel Böses los. Gell? Ich habe es hier in Freudenstadt schon mal erzählt, oder drüben in Lossburg bei dem Hofacker-Treffen, das in weniger Tagen auch wieder sein wird. Dass wir von der Kirchenleitung zusammensaßen mit Managern von Mercedes-Benz und wollten denen nahebringen, wie man heute sozial einen Betrieb leitet. Und da haben die gesagt, das wissen wir selber. Aber wenn wir mit Kirchenleuten zusammen sind, uns bewegt eine Sache, dass in der Welt der Teufel los ist. Es war zur Zeit des Golfkriegs. Die haben nicht gesagt, dass drunter und drüber geht, sondern Teufel ist los. Und nicht bloß am Golf, sondern bei uns in der Firma und bei uns zu Hause. Wo merke ich etwas von der Herrschaft Jesu? Der Teufel ist doch los. Alles in seiner Ordnung. Zuerst hat Gott das Gefängnis des Todes aufgebrochen und Jesus herausgelassen. Seit den Tagen des ersten Menschen hat dieses Tor zum Tod bloß einen Weg gehabt. Hinein. Und keiner ist herausgekommen. Der Lazarus und Jüngling von Nain und das Töchterlein des Jairus haben ein paar Jahre Gnadenfrist bekommen, dann mussten sie auch wieder hinein. Und jetzt muss der Tod den Ersten hergeben. O Tod, wo ist dein Stachel? Der Tod ist besiegt. Die ganze Schwäche zeigt sich darin. Zuerst Jesus. Darin zeigt sich das Herrentum Jesu. Und im Übrigen sollten wir nicht so arg tun, als ob man sonst nichts merkt. Vielleicht sind wir ein bisschen hartfühlig, hartherzig geworden. Wo sind sie denn geblieben? Die Nietzsches und die Hitlers und die Maos und die Ceausescus und die Honeckers. Gott hat sie doch scheitern lassen. Mein Vater hat in seinem letzten Brief, in seinem Abschiedsbrief an uns Familie geschrieben, der stärkste Beweis, dass Jesus in der Macht ist, habe ich erlebt, als nach 12 Jahren das tausendjährige Reich zerbrochen ist. Es war für ihn Glaubensstärkung, Jesus regiert. Der lässt sich die Fäden der Weltgeschichte nicht aus der Hand nehmen. Und Jesus regiert auch darin, jetzt lesen Sie die zweite Hälfte vom Vers 23. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören, dass heute mitten in einer teuflischen Welt Menschen Jesus angehören können. Normalerweise zieht es uns wie mit 1000 Stricken von Gott weg. Und Apostel Paulus, der uns dieses 1. Korinther 15 geschrieben hat, hat einmal im Epheserbrief geschrieben, die ihr glaubet, weil die Macht der Auferstehung in eurem Leben wirksam wurde. Die ganze Auferstehungsmacht Jesu hat uns in den Glauben gezogen. Nicht, weil wir fromm sind und weil schon der Vater im CVJM war. Wenn sie glauben, ist es ein Wunder Gottes. Regierungsgewalt Gottes. Und es bleibt bei dem Regierungsstil Jesu, wie ihn Matthäus, Markus, Lukas, Johannes berichten. In einer teuflischen Welt wird zu Einzelnen gesagt, komm zu mir, folge mir nach. Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich einst bekehrst, stärke deine Brüder. Es ist im Neuen Testament erzählt von der Bergpredigt, Speisung der 5000, aber sonst nur von Einzelbegegnungen. Hauptmann von Kapernaum, der reiche Jüngling, die blutflüssige Frau, die Frau vom Brunnen von Samarien, der Bettler am Stadttor von Jericho. So können Sie weitermachen. Nathanael. Einzelbegegnungen. Der eine Samariter, der Jesus dankt. Der Regierungsstil Jesu ist, dass Einzelne gerufen werden und von ihm gezogen werden. Man marschiert nicht in Kompaniestärke ins Reich Gottes ein. Auch nicht in Konfirmandenjahrgängen. Auch nicht mit den Seiten unserer Taufregister im Kirchenregisteramt. Das macht's noch nicht. Sondern die Regierung Jesu übt sich darin aus, nach der Ordnung Jesu, das ist jetzt im Augenblick Tagesbefehl, auch für Freudenstadt und Umgebung. Folge du mir nach. Ich suche dich. Ich brauche dich. Mein Herz brennt für dich. Komm zu mir. Dass Menschen Jesus angehören, so dass es wahr wird, was nachher oder was vorher in Vers 18 steht, dass man in Christus entschlafen kann. Nehmen Sie jedes Wörtlein ernst. Nicht im Tod entschlafen, sondern in Christus. Der ist um mich her. Der birgt mich. Ich gehöre nicht meinem zerfallenden Körper. Ich gehöre nicht dem Tod. Ich gehöre nicht der Krankheit. Ich gehöre ihm. Das ist Tagma, Ordnung. Jesu Tagesbefehl für die Zeit, bis er wiederkommt. Dass Einzelne berufen werden und nicht mehr anders können, als dass sie sagen, Herr Jesu, dir möchte ich gehören. Ich wünschte, dass Sie es in diesen Tagen neu hören, vom Auferstandenen, nicht von mir, vom Auferstandenen. Du, ich meine dich, mein dich. Er, der alle Gewalt hat auf dem Thron des Vaters im Himmel, dem geht es um dich. Dritte Stufe, alles nach seiner Ordnung, zuerst der Erstling Christus, danach die, die Christus angehören und in ihm entschlafen. Wenn er kommen wird, werden sie mit ihm vereint sein, danach das Ende, der Rest, wenn er das Reich Gott und dem Vater übergeben wird. Denn er muss herrschen, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden, besiegt. So wie man im Altertum, die Feinde mussten sich auf den Boden legen als Zeichen, mit uns ist aus. Wir können uns gar keine Vorstellung machen, wie das sein wird, wenn es wahr wird, was am Schluss Vers 28 steht. Damit sei Gott alles in allem, alles voll Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit. Es ist schon großartig, wenn uns manchmal ein Bibelwort trifft, wie wenn es für uns gesagt, geschrieben wäre. Eine Gesangbuchzeile tröstlich mit uns geht, aber das wird noch einmal etwas ganz anderes sein. Wenn Jesus uns in den Arm hineinnehmen wird und sagt, meine Tochter, mein Sohn, jetzt bist du daheim. Es ist tröstlich, wenn wir hier erleben, dass Krankheit gelindert wird. Ich sehe hier im Saal auch Gesichter, wo wir furchtbare Krankheitsnöte erlebt haben und Gott nochmal Bewahrung geschenkt hat. Aber das wird noch einmal etwas anderes sein, wenn wir den neuen Leib haben, ohne Hüftschmerzen, ohne Beklemmungen, ohne Spuren der Verkalkung, wenn wir keine Brille mehr brauchen, wenn wir ihn sehen werden, körperlich. Es ist schon groß, wenn wir über einer Beichte oder beim Abendmahl erfahren, dir sind deine Sünden vergeben. Aber das wird nochmal was ganz anderes sein, wenn wir vor ihm stehen werden, auch ohne die kleinste Narbe der Sünde mehr. Gott sei alles in allem. schon groß, wenn wir hier erleben, Landesposaunentag oder Jugendtreffen,
die auf dem
Weg sind mit Christus, dass wir nicht allein sind. Aber das wird noch einmal etwas ganz anderes sein, wenn die Schar aus allen Nationen, Völkern und Zungen bloß noch Jesus dankt, was er getan hat. Schon groß, wenn uns manchmal hier Durchblicke geschenkt werden, wenn wir plötzlich Erkenntnisse haben in der Bibel. Aber das wird nochmal etwas anderes sein, wenn es heißt, ihr werdet mich an jenem Tag nichts mehr fragen, wenn alles klar ist. Es ist schon groß, wenn wir hier mitarbeiten, ist doch was Schönes im Reich Gottes. Ich bin froh, dass ich wieder ehrenamtlicher Mitarbeiter bin nach den 40 Jahren des Dienstes. Mitarbeit ist wunderbar im Reich Gottes. Aber das wird noch einmal etwas ganz anderes sein, wenn es heißt, seine Knechte und Mägde werden ihm dienen. 36 Stunden in der Woche. Nein, Tag und Nacht. Weil es keine größere Freude gibt, als ihm zu dienen. Im Himmel werden wir doch nicht bloß Psalmen singen und Palmen schwingen, sondern neuen Welt mitgestalten dürfen. Es ist schon großartig, wenn wir hier die Herrlichkeit der Schöpfung Gottes sehen in einer dahingegebenen Welt. Aber das wird nochmal etwas ganz anderes sein, wenn wir sehen werden, vollendete Welt, vollendete Schöpfung, voller Gottesherrlichkeit. Alles in seiner Ordnung. Jesus herrscht, er bleibt beim Plan. Zuerst Christus und jetzt sorgt er dafür, dass Leute ihm angehören. Und dann kommt das Ende, dass die, die ihm angehören, in seiner vollendeten Welt sein dürfen. Diese Zukunft hat begonnen. Und jetzt ist wichtig, dass wir wach bleiben, vital und nicht schläfrig. Die Korntaler, die 1817, dort wo ich jetzt leben darf, in Korntal, Korntal gegründet haben, haben damit gerechnet, dass der Herr Jesus vielleicht schon 1836 kommt. Sie haben ihre Hütten ganz primitiv aus Lehm gebaut. Deshalb wird heute halb Korntal abgerissen, weil die Hütten nicht mehr stehen. Aber sie wollten Geld übrig haben für die 27 diakonischen Einrichtungen, die sie gründeten. Die armen Leute. Wir wollen doch nicht bloß für uns leben. Und haben damit Maßstäbe für ganz Württemberg gesetzt, dass der Herr Leibinger, Chef der Industrie- und Handelskammer in Württemberg, sagt, von diesen Pietisten ist ein neuer Impuls nach Württemberg ausgegangen für die Industrie und Handel und Wandel und Denken. Als wir im Februar dieses Jahres, war bitterkalt oben auf dem Killesberg, 3000 junge Menschen bei der Jugendkonferenz für Weltmission waren und 70 Leute sich aussenden ließen, junge Leute, ihre Berufe hier ausgegeben haben, als Saatfachleute, als Ärzte, als Hebammen, als Lehrlingsberater, ihre guten Berufe hier gelassen haben und die Welt hinausgingen. Also mir ist so vorgekommen, wie wenn Neubau geplant wird. Im Stadtrat wird gesagt, ja, verschandelt er nicht die ganze Aussicht von Freudenstadt und dann werden ein paar Stangen aufgestellt und Gerüste. Und dann kommen die Stadtväter und die Architekten und sagen, aha, der Dach drauf läuft hier und dann kommen die Balkone hier. Das ist wie bei Kaisers neue Kleider, das sind überhaupt keine Balkone da, da sieht man kein Dach drauf. Ja doch, da so etwa, nicht? Wir können die Welt nicht verändern. Aber wir können manche Zeichen setzen, damit es deutlich wird, so etwa wird es in der Welt Gottes sein. Christen müssen immer einige Nasenlängen der Welt voraus sein, einer Welt, die bloß das erhofft, was zufällig im Herzen ist. Wir kennen Tagma Jesu, die Ordnung Jesu, dass einmal sein vollendetes Reich kommen wird. Jetzt sind wir noch armselig dran. Philipp Friedrich Hiller hat gesagt, ich auch auf der tiefsten Stufe. Mir tun die Menschen weh, nachdem habe ich Heimweh, die von mir genommen wurden. Der Tod und seine vorauslaufenden Boten meiner Schwäche, die setzen mir zu. Ich sehe die Not dieser Welt um mich her. leide unter dem Sterben in Bosnien, der Idiotie auf den Autobahnen, dem Massenmord an Kindern, Ungeborenen. Ich bin auf der tiefsten Stufe, ganz unten. Ich will glauben, reden, rufen, auch wenn ich jetzt schon Marschierer bin, Pilgrim bin, Jesus Christus herrscht als König. Er ist in seiner Ordnung, er ist noch im Plan, er ist nicht im Verzug. Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig, alles. Ehret, liebet, lobet ihn. Und in dieser Gewissheit lassen Sie uns in diesen Abend hineingehen und in den Rest des Lebens. Er macht's. Ein letztes Beispiel, wir waren am Hochland von Tansania, eine Gruppe von Synodalen, und sind in dieser ganz armen Gegend, bitterkalt, oben 2000 Meter Höhe im Hochland von Gairo, dem Bischof Chitemo begegnet, heute dem Chef der afrikanischen Evangelisationsbewegung. Und er hat gezeigt, was er für seine armselige Bevölkerung tut. Da ein paar Bienenstöcke, da ein paar Hühnerhöfe, und von den neu ausgeschlüpften Küken müssen die, die Hühner bekommen haben, wieder ihre Nachbarn abgeben. Ein paar Zitrusplantagen, damit die Leute ein bisschen Widerstandskraft haben in diesem Hochland. Wir haben gesagt, Herr Bischof, das ist schon nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein. Das lohnt sich doch kaum. Wie können Sie durchhalten? Da hat er gesagt, ich kann durchhalten, weil ich weiß, dass Jesus kommt und diese Welt verändert. Und er soll, wenn er kommt, mich an der Arbeit finden. Die Zukunft hat begonnen. Die Sache mit der Hoffnung, der Herr Jesus soll uns an der Arbeit finden, nicht als hoffnungslose Leute, sondern gespannt sind, was er noch tun wird mit uns und mit dieser Welt. Wir wollen mit diesem Jesus, der regiert, beten. Herr, dir müssen wir gar nicht sagen, wie es in unserer Welt aussieht, auch nicht, wie es in unserem Herzen aussieht. Aber dich dürfen wir bitten. Lass du nicht ab, um uns zu werben, bis wir dir wirklich angehören wollen und angehören. Lass uns bei dir bleiben, dem treuen Heiland. Und gib, dass nichts uns von dir wegtrennen darf. Du hast große Pläne, der du auf dem Thron des Vaters sitzt, auch dass du sie uns wissen lässt. Dass wir die zu denen gehören, die nicht bloß auf die Stimme ihres Herzens hören müssen, wenn sie an Hoffnung denken, sondern dass wir teilhaben können an den Reichshoffnungen, die durch dein Wirken bestehen. Lob sei dir. Amen.